zugleich mit all diesen nationalen Standortmaßnahmen betrachten die eben politischen Standortverwalter, die einschlägigen, die entsprechenden Konkurrenzmaßnahmen und Anstrengungen aller anderen kritisch und melden Vorbehalte an. Schon seit den ersten Tagen der Finanzkrise ist das große Thema der angemeldete Bedarf nach Korrekturen der Bestimmung der Finanzmärkte, überhaupt nach Korrekturen in den allgemeinen Konkurrenzbedingungen. Da werden Neuregelungen der Freiheiten des internationalen Finanzkapitals gefordert und ins Auge gefasst. Und die Rede, wie es da von den Chancen für eine neue, bessere, gemeinsame internationale Weltmarktregelung, die da damit in die Welt gekommen ist. Es braucht gemeinschaftliche neue Aufsichtsbedingungen. Die Krise ist die Gelegenheit dafür, solche zu stiften, weil sie schafft den Bedarf. Das alles zielt erklärtermaßen und auch leicht zu durchschauen überhaupt nicht auf einen Fortschritt in Sachen Gemeinsamkeit, sondern ist eigentlich die mitten in der Krise angemeldete Infragestellung der Konkurrenzbedingungen der gültigen, wenn man so will, Weltmarktordnung, die da existiert, wegen des Leidens an zu wenig national bilanzierten Geschäft, wegen der Sorge um eben das nationale Finanzkapital. Und es ist also damit auch die Ankündigung und Eröffnung einer Krisenkonkurrenz auf dieser eben der Ebene der zwischen den Nationen gültig gemachten Konkurrenzbedingungen, die sie ausmachen. Und es ist noch gar nicht klar eigentlich, welche Regeln neu gefasst werden sollen. Aber es ist schon klar und öffentlich gemacht, dass alle sich Korrekturen in ihrem Sinne vorstellen. Und ferner ist ganz offenkundig viel wichtiger als die Klärung, was denn da eigentlich korrigiert werden soll, ist die Frage, wer dabei das Sagen hat. Also jeder, der da irgendeinen Bedarf anmeldet, bringt sich als die zuständige Adresse ins Spiel und damit landen sie dann alle ziemlich umstandslos bei der Frage eben nach der Subjektrolle und damit ist dann auch, dazu will ich abschließend noch was sagen, die Konkurrenz um den Status als bestimmende Weltwirtschaftsmächte auf der Tagesordnung. Also auch nach der Seite hin ist die Krise ein ziemlich gewaltiger Motor von der Staatenkonkurrenz eben auf der Ebene der imperialistischen Machtfragen. Also die deutschen Politiker haben da zwischenzeitlich mal eine sehr eindeutige Sprache gesprochen. Sehen nämlich und haben das auch verkündet, die Krise als Chance, Verschiebungen zwischen Europa, also Deutschland und Amerika als Weltwirtschaftsvormächte zu erreichen und haben ihre Hoffnung Ausdruck gegeben auf einen regelrechten Umsturz der ökonomischen Machtverhältnisse. Das wisst ihr, der Steinbrück hat sich sehr frühzeitig getraut auszusprechen, was sonst nie ein deutscher Politiker so offen aussprechen würde. Nämlich ja, die Wall Street ist am Ende, die US-Wirtschaftsmacht wird wohl nach der Krise nicht mehr so existent sein und überhaupt die Welt wird nie mehr so sein wie vor der Krise. Auch das ist ja alles andere als eine gültige Diagnose, das ist halt ein Auftrag, den deutsche Politik der Krise entnimmt. Und den hat sie dann auch in Europa durchaus angemeldet und ein Stück weit geltend gemacht, nämlich insbesondere Deutschland, hat beim Streit um nationale Rettungsprogramme in Europa den Standpunkt vertreten, dass es einen gemeinschaftlichen europäischen Rettungsschirm auf keinen Fall geben soll. Wir haben den Standpunkt vertreten, wir stehen besser und machtvoller da als alle anderen Nationen, also wird auch nicht Staatskredit einfach für andere mobilisiert, den reservieren wir, wenn für uns, und das, wo sie alle mit ein und demselben Geld wirtschaften. Wo also auch deutsches Kapital vom Wachstum aller anderen in Europa lebt, all dessen unbeschadet, hat deutsche Politik den Standpunkt vertreten, es geht hier um nationale Standortpolitik, es geht hier um die je nach Potenz der jeweiligen Nation machtvoller oder weniger machtvoll ausfallende Rettung einer nationalen Bilanz, selbst und gerade dann, wenn diese Bilanz in einem gemeinschaftlichen Geld unterwegs ist. Ich will nicht spekulieren, was darin noch an Widersprüchen und Gegensätzen und Konsequenzen steckt. So viel aber, dass diese Haltung ziemlich krisenverschärfend wirkt. Wenn Nationen, die wechselseitig voneinander abhängig sind, deren Finanzkapital international unterwegs ist, daraus eben aus der nationalen Bilanz die Konsequenz ziehen, dass es sie unbedingt sich retten, ihre nationale Bilanz verbessern und bewahren müssen. Klar, dass das kein produktiver Beitrag zu einer einvernehmlichen Bewältigung dieser ökonomischen Notlage ist, sondern konsequent vom Standpunkt nationaler Krisenbewältigung sehr logisch ist, dass Rettung zulasten anderer geht. Das nimmt sich nämlich für die konkurrierenden Nationen umgekehrt aus. Andere schädigen uns, machen uns was streitig mit ihren Anstrengungen. Also so sprechen die den Standpunkt aus, dass sie selber um Abwälzung des Schadens ringen. Und dass sie darum ringen, als Krisengewinnler, sogar im Zweifelsfall national erfolgreich, imperialistischen Nutzen aus der Krise zu schlagen. Ich will deshalb ganz zum Schluss nochmal eine Warnung loswerden. Man sollte auch von daher nicht reinfallen auf die Propaganda der allgemeinen Betroffenheit, also durch die Finanzkrise und durch die Krise. Sie ist einfach eine einzige falsche Parteinahme. Denn erstens, also mal von daher angefangen, so allgemein ist die Betroffenheit dann ja doch nicht. Die ist schon sehr national gefärbt. Landet nämlich beim Antrag an den eigenen Staat, das alles wieder in Gang zu bringen, was da dann niederliegt, also sich in der Konkurrenz zu behaupten. Nationales Kapital, die deutschen Arbeitsplätze durch Erfolge in der globalisierten Konkurrenz zu retten. Also die ganze Betroffenheitsagitation unterstellt und pflegt und bebildert nach der Seite hin den parteilichen Standpunkt von Nationalisten, die deswegen auch die Gegensätze, in denen sie innerhalb der Nation stehen, einfach vergessen. Zweitens läuft diese ganze Propaganda des allgemeinen Schadens, um den wir uns alle zu kümmern und dessen wegen wir wieder für erfolgreiches Finanzwesen einzutreten hätten. Einfach darauf hinaus, die Normalität des Kapitalismus hochleben zu lassen. Also einfach die Behauptung florierendes nationales Geldwachstum und der Einsatz des Volks dafür wäre einfach das Beste, was man überhaupt zu erwarten hat, und die Krise sei eben eine Entgleisung und eine große Ausnahme und insofern ein Unglück. So dabei, das habe ich beim letzten Mal auch schon darauf hingewiesen, das will ich aber sozusagen als Perspektive nochmal mit auf den Weg gehen, ist in all den Widersprüchen der Geldakkumulation und Überakkumulation, also in den erfolgreich, eigentlich zu erfolgreich wahrgenommenen Freiheiten des Finanzkapitals, wie im daraus folgenden generellen Einbruch des kapitalistischen Wachstums insgesamt, also im Gefolge von deren Überspekulation, eigentlich eine Selbstverständlichkeit unausgesprochen unterstellt. Nämlich, dass die lohnarbeitende Mannschaft ihrem rentablen Einsatz nicht im Weg steht, sondern als Manövriermasse in Aufschwung und Krise einfach zur freien Verfügung steht und insofern das Kapital in seinen verschiedenen Abteilungen einfach nur mit den Widersprüchen seiner eigenen Konkurrenz befasst ist und mit den Herausforderungen und Konsequenzen eben befasst ist, dann befassen sich die Agenturen, die politischen Macher, die einfach freihändig, wenn man es so will, mit Verlass auf diese Manövriermasse die imperialistischen Ansprüche ihrer Nation in Sachen Weltmarkt und sogar Weltordnung eben aufs Tapet bringen und um die konkurrieren. Also ist nach der Seite hin einfach auch die Krise bemerklich ein, von daher so ein elendes, so ein elender Zustand, weil es eben diese Freiheit, weil sie diese Freiheit dokumentiert und die ganze öffentliche Agitation, das zum Schluss nochmal auch als Werbung für unseren Gegenstandpunkt, eigentlich die ganze öffentliche Agitation legt davon Zeugnis ab, weil mit keinem einzigen Wort oder Argument oder überhaupt der Standpunkt aufkommt, hier könnte sich die Massen, die man anspricht, in irgendeiner Art und Weise von sich aus kritisch zu dem ganzen Laden bemerkbar machen. Denen wird Kritik angetragen, und zwar Kritik der übelsten Sorte, eben die, die in Parteinahme endet, weil wie selbstverständlich unterstellt wird, dass es sonst vom Standpunkt des Volks sowieso keine Kritik gibt, als die, die eben von oben ihnen ans Herz gelegt wird und für die sie dann vereinnahmt werden. Also deswegen auch diese zwei Vorträge, die nach der Seite hin auch mal klarstellen sollen, was eigentlich der Appell, auch jetzt eben in diesem Sinn, an staatliche Krisenbewältigung bedeutet und für was sich dieser Appell eigentlich einsetzt und stark macht. Also das mal so weit. Zwischendrin ist deine Frage, ist die damit beantwortet? Also in der Pause hat mich jemand gefragt, wo ich jetzt was dazu sagen wollte, warum denn, wenn doch deutsche Banken auch Geschäfte in Österreich machen, der deutsche und der österreichische Staat gar nicht gemeinsame Bankenrettungsprogramme beschließen. wodurch ersichtlich ist, dass das kaputtgehende Geschäft an der einen Stelle, das auch an anderer Stelle Schäden nach sich ziehen. Ich wollte das eben mit den Ausführungen beantworten. Es geht eben nicht darum, gemeinsam Schäden ins Auge zu fassen, sondern es geht darum, die der eigenen Nation zu vermeiden, abzuwälzen, eben vom Standpunkt der nationalen Bilanz aus, von allen anderen Nationen Beiträge zur Rettung des eigenen nationalen Geschäfts zu verlangen und an deren eigenen Bedürfnissen, an deren Konkurrenzstandpunkten herum zu kritisieren, dass sie das nicht leisten, sondern eben, dass die kontraproduktiv unterwegs wären. Es kommt also an Gemeinsamkeiten nur so viel zustande, wie überhaupt aus diesen Berechnungen sich eben ergibt. Es ist wie bei allem, wir haben es ja schon mal an der Klimakatastrophe auch behandelt, immer wenn es heißt, hier sind Katastrophen unterwegs, werden überhaupt nicht Katastrophen ins Auge gefasst, sondern nationale Konkurrenzfragen gewälzt. Es gibt einfach nichts auf dem Globus, was die Macher der Weltwirtschaft, der Weltordnung überhaupt global als ihr gemeinsames Problem ins Auge fassen würden. Es ist immer die verlogene diplomatische Fassung eines Konkurrenzstandpunkts zu Wirkungen ihres globalen Treibens, aber eines nationalen Konkurrenzstandpunkts. So auch und gerade in der Krise.
Naja, auch nochmal so eine Frage, dass sich jetzt Staaten, denen es nicht ziemt, unter den EU-Schirm retten wollen, weil wenn man EU-Währung hat, dann ist es gleich besser, die Krise zu bewältigen.
Ja, und auch da, also es ist ja diese Oststaaten, ist das eine, das andere heißt ja die Schweden. Ja, und die Dänen jetzt, ja. Und da merkst du das Doppelte. Einerseits, wenn die jetzt sich eben uns anschließen, ist das ein Zugewinn oder wollen die das, was der Euro an Potenz darstellt, nur für sich wahrnehmen? Im Augenblick, in der Öffentlichkeit jedenfalls, überwiegt die Schadenfreude. Ja, die mit ihren eigenständigen Geldrechnungen haben sich aber ganz schön blamiert, weil jetzt ist, je stärker ein Nationalkredit ist, also je größer das Geschäftsvolumen, umso mehr wird ihm auch zugetraut an Haltbarkeit, an Potenz in Sachen Krisenbewältigung. Das ist der, von daher dieser Standpunkt, ja, wirft die oder ändert die Krise, wälzt sie nicht auch da was um? Sehen sich nicht bisher sträubende Staaten gezwungen, krisenmäßig sich an Europa anzuschließen? Und wenn sich einer krisenmäßig anschließt, nach Bedingungen, die ihm dann leichter zu setzen sind, das wäre immer das Ideal eines Anschlusses. Aber da ist ja noch die englische Nationalbank davor. Und das englische Volk, von dem ich nur weiß, dass sie es für das größte Unglück eines Europäers halten, mit Euro zahlen zu müssen.
Genauso mit den Amerikanern eine Krankenversicherung einzuführen.
Ja, das ist wieder ein anderes Thema.
Ja. Wenn die Bundesregierung diese 500 Milliarden auflegt und er immer betont, 400 sind ja nur zur Absicherung und da rechnet man nur, dass 5% überhaupt gebraucht werden und die anderen 100 Milliarden sind aber tatsächlich als Liquidität sozusagen gegen die Reihen. Aber das geht doch dann automatisch, wie du gesagt hast, die Banken sind ja untereinander, also auch die Nationalbanken sind doch untereinander Gläubiger und Schuldner zugleich. Also das kann man doch gar nicht vermeiden, dass diese 100 Milliarden jetzt nur die deutschen Banken retten.
Ja, das kann man auch nicht vermeiden. Ja, aber das, da musst du auch nicht fragen, wie ist das klarer zu kriegen, sondern musst sagen, das ist der Widerspruch, den Sie glatt vom Standpunkt der nationalen Bilanz aus als einen Problemfall, als selber eine Frage der Konkurrenz wälzen. Zu dem vorher dieses Sie ersetzen fehlende Liquidität der Banken, die aus dem Verfall der Wertpapiere resultiert. Und sagen dazu, na das macht ja nichts, das sind ja bloß Garantien. Weil wenn alles gut läuft, dann hat der Staat Papiere hinterher massenhaft. Der hat ja die schlechten Papiere in die Bundesbank genommen und so weiter. Und die müssen bloß in Wert bleiben oder wieder in Wert kommen. Dann ist hinterher alles, im besten Fall geht es 0-0 aus. Ja, das ist halt eine wenn man so will, die Intention und die Schönrednerei, die aus der Intention folgt, wir bringen ja Wertpapiergeschäfte wieder in Gang. Der Sache nach sind sie, es ist die Übernahme nicht mehr verkäuflicher Papiere durch den Staat und deren Ersatz durch staatliches Geld. Und soweit das nötig ist, passiert das. Und was mit diesen entwerteten Dingern passiert und ob die jemals irgendwann wieder einen Wert haben und verkäuflich sind, das steht halt dahin. Behauptet wird aber eben mit dem kleinen, ja, wenn es gut läuft, dann sind es ja erstmal bloß unmittelbar in Anspruch genommene, was weiß ich, so und so viel, vielleicht noch unter 100 Milliarden haben sie ja behauptet. Und der Rest ist ja bloß für den Fall des Falles. Und seitdem ist übrigens viel Krise vorangegangen und mancher Fall des Falles längst eingetreten. Manche dieser Banken, wo sie gesagt haben, na, die wird mal mit 8 Milliarden kreditiert, hat inzwischen die dritte Tranche und so weiter und so fort. Aber ich will das jetzt gar nicht schlimm reden, sondern ich will sagen, das ist eine staatliche, sagt man, der tröstliche Betrachtungsweise des Vorgehens, was er da macht, mit aus der Intention raus, na, wir wollen doch, dass es wieder in Gang kommt. Und wenn es in Gang kommt, hat es ja alles funktioniert. Dabei ist der Grund genau der umgekehrte, dass es gerade geschäftlich überhaupt nicht geht, dass eine riesige Entwertungskaskade unterwegs ist. Zu der zu sagen, aber wenn wir sie aufhalten, dann ist es ja anders gelaufen. Ist halt einfach absurd, aber ist staatlicher Standpunkt übrigens. Ist das staatliche Ideal, dem er mit seinen geldpolitischen Maßnahmen durchaus dass die Perspektive kennzeichnet, von der aus er agiert. Je größer, je erfolgreicher der Rettungsschirm, umso weniger schlimm fällt das Ganze aus, umso mehr beweist es sich als erfolgreiche staatliche Rettung. Ja, aber das gesagt, Staaten haben ja auch, die haben ja auch am Anfang, bis die erste deutsche Bank bad war, haben sie ja behauptet, das ist ein Ami-Problem. Ja, weil es der Standpunkt ist der nationalen Konkurrenz, der sagt, das lokalisieren wir bei Amerika. Das soll uns nicht betreffen und wir reden unsere Banken nicht schlecht, sondern gut. Das ist das politische Programm. Vertrauenswerbung dadurch, dass man und konkurrieren dadurch, dass man sagt, dieses Problem betrifft uns nicht, bis es die nationalen Banken erwischt und der Staat gefragt ist. Dann heißt, die amerikanische Krankheit hat uns infiziert. Dabei haben wir vorher die guten getrennten deutschen Sparkassen gehabt, denen das nicht passieren kann, weil sie ja keine Investmentbanken sind. Hat sich dann leider Gottes als nicht ganz richtig herausgestellt. Sind zwar keine Investmentbanken, aber stecken in lauter dann amerikanischen und sonstigen Investments drin.
Auch bei den Hermes-Bürgschaft sieht es nicht gut aus. Die zur Verfügung gestellten Mitteln sind wir jetzt fast schon ausgeschöpft, habe ich.
Naja, das ist auch so eine Maßnahme, wie der Staat sagt, er will Geschäftswachstum voranbringen, indem er Kreditbürgschaften bietet, die damit dann kreditiert wird. Klar, und wie das ist, wird in der Krise eben auch für den Zweck neu ins Auge gefasst und eingesetzt.
Man müsste das ganze System in Frage stellen. Ich habe auf zwei Seiten ein logisch nachvollziehbares kapitalistisches System und da heißt es am Schluss, dieses System erzeugt stets wiederkehrende Krisen, was sie auch sich bewahrheitet.
Ja.
Aber da denkt schon immer niemand dran, oder? Sieht jetzt aus.
Ja, und man soll auch das System jetzt nicht immerzu wegen seiner Krisen verdammen, sondern auch wegen seines Aufschwungs. Das ist mir immer wieder aufgefallen, noch die schärfsten Kritiker, wie die Dietfurt oder sonst wer, die bei der Anne Will mal war und sehr vornehm, aber nicht schlecht agitiert hat. Sie ist gescheitert daran, dass sie sich auf den Standpunkt verlegt hat, in der Krise blamiert sich der Kapitalismus. Und nicht den Übergang gemacht hat zu sagen, na und wenn jetzt alle so kritisch rumreden, sie will mal was anderes sagen, nämlich das ist nur die andere Seite vom Aufschwung. Dann anders kommt man dem nicht bei, diesen öffentlichen kritischen Erwägungen, warum funktioniert das System nicht so reibungslos, wie man es gerne hätte. Und dann den Finger drauf zu legen und zu sagen, da sieht man mal, es funktioniert nicht reibungslos und das blamiert es doch, da ist man drin in dem ganzen öffentlichen parteilichen Gerede über Krise. Also sollte man lieber sagen, in der Krise zeigt sich das, was auch im Aufschwung unterwegs ist.